Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm. In den Ruinen der Thomas Cook-Pleite wird aufgeräumt. Erstens steht fest, was es an Entschädigung für die Kunden gibt. Und zweitens, aus der Konkursmasse bekommt der Ferienflieger Condor einen neuen Besitzer. Dazu gleich mehr. Zum Start aber die Personalie des Tages. Sigmar Gabriel, Ex-SPD-Chef, Ex-Vizekanzler, Außenminister, Wirtschaftsminister, Umweltminister, soll in den Aufsichtsrat der Deutschen Bank einziehen. Theo Gerst dazu.
Noch ist er nur für den Posten nominiert. Die Wahl auf der Hauptversammlung steht für den 20. Mai an. Doch die Deutsche Bank ist sich heute schon sicher. Mit Sigmar Gabriel hat sie einen guten Griff getan, versichert im Fernsehsender NTV Deutsche Bank-Sprecher Jörg Eigendorf am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos.
Er ist ein erfahrener Außenpolitiker. Der Dialog zwischen Politik und Wirtschaft wird immer wichtiger. Sigmar Gabriel war auch Umweltminister. Wir sind gerade im Bereich Nachhaltigkeit sehr stark unterwegs und bauen hier auf. Sein Rat wird im Aufsichtsrat der Deutschen Bank eben sehr gefragt sein und sehr wichtig sein.
Gabriel selbst freut sich auf den Posten. Die Deutsche Bank habe eine klare Strategie, ein starkes Führungsteam und die Chance und Verantwortung, die Zukunft der deutschen und europäischen Wirtschaft mitzugestalten. Dazu möchte er einen Beitrag leisten. Ältere Zwistigkeiten haben offenkundig beide Seiten beigelegt. Sie liegen 3,5 Jahre zurück. Der Börsenkurs der Deutschen Bank war damals unter 10 Euro gefallen. Da beklagte sich der damalige Konzernchef John Crine bitter. Die Deutsche Bank sei Opfer von Spekulanten geworden. Gabriel, damals Wirtschaftsminister, hatte kein Mitleid. Er wisse gar nicht, ob er lachen oder wütend sein sollte, dass die Bank, die das Spekulantentum zum Geschäftsmodell gemacht habe, sich jetzt zum Opfer von Spekulanten erkläre, giftete er. Und, ganz SPD-Vorsitzender, ich mache mir eher Sorgen um die Beschäftigten. Nun wechselt Gabriel ausgerechnet zu dieser Bank, die gerade einen weiteren Abbau von weltweit 18.000 Stellen plant, in den Aufsichtsrat, und zwar auf die Arbeitgeberseite. Das macht den Seitenwechsel politisch delikat, auch wenn Gabriel formal alle Regeln für Ex-Minister einhält.
Die Karenzzeit für Sigmar Gabriel ist am 14. September 2019 abgelaufen,
sagt Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Mittag und verweist auf das Ministergesetz. 2015 wurde es geändert. Seitdem gilt, scheiden Minister oder parlamentarische Staatssekretäre aus, müssen sie vor einem Wechsel in die Wirtschaft oder zu einem Lobbyverband eine Karenzzeit von maximal 18 Monaten beachten. Bis dahin kann die Bundesregierung einen solchen Wechsel untersagen. Erst nach 18 Monaten gilt auch für Ex-Minister wieder das Recht der freien Berufswahl. Gabriel selbst sieht keine Interessenkonflikte. Er rückt auf dem Ticket des Scheichtums Katar, einem der Großaktionäre der Deutschen Bank, in den Aufsichtsrat. Erfahrungen als Unternehmenskontrolleur hat er. Als früherer Ministerpräsident von Niedersachsen gehörte er Kraft Amtes dem Aufsichtsrat von VW an. Später als Bundeswirtschaftsminister leitete er unter anderem den Verwaltungsrat der staatlichen Förderbank KfW.
Theo Gerst, ein Dauerthema. Politiker wechseln in die Wirtschaft. Gewählter Politiker zu sein oder auch Amtsträger in Regierungsverantwortung. Das ist in aller Regel ein Job auf Zeit. Da liegt es auf der Hand, dass Politiker, wenn sie Ex-Politiker sind, sich beruflich neu orientieren müssen. Soweit normal. Aber wo endet Normalität und wo beginnt lobbyistischer Filz? Darüber habe ich vor der Sendung mit Timo Lange gesprochen von der Nichtregierungsorganisation Lobby Control. Also Sigmar Gabriel, Ex-SPD-Chef, Ex-Außenminister, Ex-Wirtschaftsminister soll in den Aufsichtsrat der Deutschen Bank einziehen. Wie sieht er das?
Ja, mit Herrn Gabriel holt sich die Deutsche Bank natürlich ein wirkliches politisches Schwergewicht in ihren Aufsichtsrat herein. Er wird dort ja auch nicht sitzen aufgrund seiner ausgeprägten und vielfältigen Kenntnisse im Bereich des Bankenwesens oder der Finanzmarktregulierung, sondern eben weil er ein ehemaliger Spitzenpolitiker ist. Herr Achleitner, der Aufsichtsratsvorsitzende, hat das ja auch genauso angepriesen, dass eben Herr Gabriel aufgrund seiner vielfältigen Erfahrung im internationalen Bereich, aber eben auch als Wirtschafts- und Umweltpolitiker eben besonders attraktiv für die Deutsche Bank in diesem Posten ist. Wir sehen das durchaus kritisch, denn damit geht schon auch immer ein Stück weit ein Glaubwürdigkeitsverlust einher, ein Schaden auch des Ansehens der Politik insgesamt, wenn hier der Eindruck entsteht, dass gerade hochrangige Politiker, die lange eben im Amt waren, die Allgemeinheit vertreten haben und als SPD-Vorsitzende auch nochmal bestimmte Interessen ja besonders vertreten haben, Arbeitnehmerinteressen, auch Banken kritisiert haben, dann relativ kurz nach dem Ende ihrer politischen Karriere dann einen solchen Wechsel vollziehen.
Nun muss man ja genau auf die neue Tätigkeit schauen. Der Aufsichtsrat ist ja nicht im operativen Geschäft tätig, er kontrolliert. Ist es nicht gerade, wenn man kontrolliert, sehr sinnvoll, wenn man zuvor ein profilierter Umweltpolitiker oder als SPD-Vorsitzender ein profilierter Kämpfer für Arbeitnehmerrechte war?
Ja, richtig. Herr Gabriel wird im Aufsichtsrat eben diese Kontrollfunktion ausüben. Und wenn man ihm zuhört oder seine Stellungnahmen wahrnimmt, dann klingt das ja auch ein bisschen so, als wäre das für ihn einfach eine neue Arena, in der er jetzt weiter Politik machen kann, sich für die europäische, für die deutsche Wirtschaft einsetzen kann. Gleichzeitig ist er aber natürlich dort gebunden. Er ist zwar formal ein unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrats, aber er sitzt da für die Anteilseignerseite und wie in verschiedenen Medien ja auch zu vernehmen ist, wird er da auch insbesondere den Großaktionär Katar ein Stück weit verpflichtet sein. Und das wird nun eine ganz spannende Frage, wie Herr Gabriel in diesem Aufsichtsrat agieren wird. Für die Deutsche Bank, nochmal zurück, hat das natürlich aber auch einen Eigennutz, dass man da so jemanden hat, der eben dieses internationale Netzwerk hat. Er wird da zwar nicht als Lobbyist explizit sitzen, das wäre nochmal anders zu bewerten, aber die Übergänge sind hier dann doch aus meiner Sicht ein Stück weit fließend, wenn er in Zukunft eben dann auch für die Deutsche Bank im Ausland in Regulierungsfragen oder auch in anderen Themen seine Kontakte, die er nun mal als Politiker im öffentlichen Amt, als gewählter Repräsentant, hoher Repräsentant Deutschlands erworben hat, nutzen wird.
Und wenn wir uns nochmal um Trennschärfe bemühen, im Herbst des vergangenen Jahres, da machte ja das Gerücht die Runde, Gabriel werde neuer Chef des Autolobbyverbands VDA. Gabriel hat das umgehend dementiert, aber das wäre auch ein anderer Sachverhalt gewesen, oder? Denn da hätte er nicht kontrolliert, er hätte als Ex-Ministerpräsident des Autolandes Niedersachsen aktiv Lobbyarbeit gemacht für die Autobranche. Das wäre schon was anderes gewesen, oder?
Das würden wir tatsächlich anders nochmal bewerten. Gerade diese Wechsel aus dem Amt, aus Regierungsämtern direkt in Lobbytätigkeiten, das ist nun wirklich das, wo die Problematik auch eines Interessenkonflikts im Grunde am größten ist. Herr Gabriel hat ja auch selber gesagt, er möchte nicht derjenige sein, der dann man soll nicht an Türen klopfen, hinter denen man selber mal gesessen hat. Und das zeigt ja genau diese Problematik als verantwortlicher Politiker, wechselt die Seiten und verhandelt dann möglicherweise direkt mit den alten Kolleginnen und Kollegen über ein Gesetz, an dem man selber zuvor noch mitgearbeitet hat. Also das ist wirklich eine andere Problematik, wo sich dann ja auch die Unternehmen oder Verbände wirklich explizit die Politikerinnen und Politiker einkaufen sozusagen aufgrund ihrer Kenntnisse, Insiderkenntnisse aus der Politik, ihres Netzwerkes, und dieses dann eben, ja, wird dann eben einem Einzelinteresse sozusagen zur Verfügung gestellt, was dann auch immer eine gewisse Schieflage im Lobbybereich verstärkt, da gerade hochrangige Politikerinnen und Politiker in der Regel dann eben zu großen Unternehmen, großen Verbänden wechseln und nicht zu zivilgesellschaftlichen Organisationen. Insofern finden wir es auch richtig, dass es jetzt seit einigen Jahren, wofür wir uns lange eingesetzt haben, hier ein Gesetz gibt, als Teil des Ministergesetzes, dass eben diese Seitenwechsel aus der Regierung in Tätigkeiten bei Verbänden und Unternehmen reguliert. Mit dem Gesetz sind wir nicht hundertprozentig zufrieden, aber es ist gut, dass es ein solches Gesetz überhaupt gibt.
Wie sieht das denn im Fall von Sigmar Gabriel aus? Der war bis März 2017 SPD-Chef, bis März 2018 Vizekanzler. Das Bundestagsmandat hat er im vergangenen November niedergelegt. Genug gewartet? Also erfüllt der alle Verpflichtungen?
Richtig, also was die gesetzlichen Anforderungen angeht, hat er lang genug gewartet mit diesem Wechsel jetzt. Diese vorgesehene Abkühlphase oder Karenzzeit beträgt 18 Monate maximal. Das ist die Zeit, während der ehemalige Regierungsmitglieder der Bundesregierung gegenüber auch anzeigen müssen, wenn sie eine neue Tätigkeit aufnehmen möchten. Das wird dann dort geprüft auf Interessenkonflikte und andere Kriterien hin. Und wenn dann man zu dem Schluss kommt, nein, das ist da gibt es einen zu engen Zusammenhang zum Beispiel zwischen dem Amt und der neuen Tätigkeit, dann kann das eben in dieser Zeit untersagt werden. Aber bei Herrn Gabriel liegt das die Regierungszeit nur 18 Monate zurück, wobei wir von Lobby Control es auch immer nicht so gut finden, wenn man dann sozusagen einfach die Zeit als Abgeordneter noch absitzt, wie das in anderen Fällen auch so war. Insofern hat er formal alles eingehalten, aber kritikwürdig. Kritik darf man trotzdem üben.
Nun handelt sich Sigmar Gabriel ja auch Kritik aus dem politischen Raum ein. Der Linken-Chef Bernd Rixinger hat in einem Tweet eine Parallele zwischen Gerhard Schröder und dessen Engagement bei der Nord Stream AG ziemlich schnell nach der Kanzlerschaft gezogen. Schröder sei jetzt als Kumpel von Putin bei Gazprom im Geschäft und so heißt der Tweet, Gabriel lege jetzt noch eins drauf und werde Aufsichtsrat für die Deutsche Bank. Stimmt diese Parallele?
Also ich würde den Wechsel von Schröder doch nochmal etwas anders bewerten. Da lag nur noch weniger Zeit dazwischen und vor allem hat sich Herr Schröder als Bundeskanzler in den letzten Monaten seiner Amtszeit noch sehr aktiv auch eingesetzt für Nord Stream und den Bau der Pipeline. Und dann nach dem Ende der Amtszeit direkt in das Betreiberkonsortium zu wechseln, das hat nur noch mal einen ganz bittereren Nachgeschmack, als das jetzt bei Herrn Gabriel der Fall ist, der eher als Kritiker von der Deutschen Bank aufgefallen ist.
Wenn man jetzt eine nach Ihrer Ansicht richtige Linie finden will, wie sieht die aus? Also welche Art von Wechsel geht, wenn man sich nicht selbst beschädigen will und auch nicht das Ansehen der politischen Klasse überhaupt beschädigen will?
Ja, also wir fänden es einfach wichtig, dass diese aktuell geltende Regelung für den Übergang aus der Regierungstätigkeit in andere Tätigkeiten noch ausgeweitet wird, dass man hier sagt, eigentlich eine Zeit von 18 Monaten maximal ist doch zu kurz, da sollte eine Abkühlphase doch etwas länger sein. Wir fordern da zusammen mit anderen Transparenzorganisationen 3 Jahre. In der Zeit darf natürlich auch gearbeitet werden, aber eben nicht in Lobbytätigkeiten oder in Tätigkeiten, die dann doch im recht engen Zusammenhang stehen mit dem Amt. Und rein als aus demokratischer, politischer Verantwortungsperspektive als Bürger habe ich auch den Anspruch an gerade Menschen, die so lange in hohen Ämtern waren, dass sich daraus eine gewisse Verantwortung für die Allgemeinheit ergibt, die sich auch über das Amt hinaus erstreckt und man sich dann eben gut überlegt, möchte ich das jetzt einem einzelnen Unternehmen meine Person sozusagen so zur Verfügung stellen mitsamt dem politischen Netzwerk. Da wäre einfach so lange warten wie möglich politisch-moralisch sozusagen angezeigt.
Timo, lange war das von der Nichtregierungsorganisation Lobby Control und Themenwechsel. Im Herbst des vergangenen Jahres ging der Reiseveranstalter Thomas Cook pleite mitsamt der Ferienfliegertochter Condor, zu der gleich mehr, und den deutschen Veranstaltungstöchtern mit so bekannten Namen wie Neckermann, Bucher, Öger, Tours. Die gesamte Branche war erschüttert. Wie sich jetzt herausstellt, gehört auch der Steuerzahler zu den Opfern des Pleitekonzerns. Gut sieht es aber aus für geschädigte Reisende. Gudula Geuter zu den Regeln für Entschädigungen, die jetzt getroffen wurden.
263 Millionen Euro, das ist die Summe, die der Bund nach eigener Schätzung nach der Thomas Cook-Pleite ausgeben wird. Die Summe nennt ein Schreiben an den Ausschuss, das unserem Hauptstadtstudio vorliegt. Darin beruft sich die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium, Bettina Hagedorn, auf die Meldungen aus dem Justizressort. Zu den Erstattungsleistungen von 225 Millionen Euro kommen noch einmal gut 18 Millionen, die für Rechtsberatung und Verfolgung eingestellt werden, und 20 Millionen an Abwicklungskosten. Allerdings betonte heute der Sprecher des Bundesjustizministeriums, Stefan Zimmermann:
Wir gehen davon aus, dass wir dadurch zumindest einen Teil des Aufwandes nachträglich wieder reduzieren können.
Das heißt konkret?
Verschiedene Rechtsfragen sind im Moment noch offen und dazu gehört insbesondere die Frage, ob das Versicherungsunternehmen die Haftungshöchstgrenze richtig ermittelt hat.
Der Insolvenzversicherer Zurich geht von einem Schaden von 287 Millionen Euro aus. An sich haben sich Reiseunternehmen für den Fall der Insolvenz zu versichern. Eine EU-Verordnung schreibt vor, dass Pauschalreisende finanziell zu schützen sind, überlässt die Regelung im Einzelnen aber den Mitgliedstaaten. Mit Blick auf die Versicherungsbeiträge der Unternehmen hatte der Bund die nötige Versicherungssumme auf 110 Millionen Euro gedeckelt. Nachdem Urlauber aus dem Ausland zurückzuholen und zwangsweise ausgelegte Hotelkosten zurückzuerstatten waren, hatte das Versicherungsunternehmen Zehntausenden Urlaubern, die ihre Reise noch nicht angetreten hatten, mitgeteilt, dass sie 17,5% ihrer Anzahlung zurückbekommen würden. Nur durch zügige Zahlung könnten Klagen und eine Prozesslawine vermieden werden, schreibt nun Hagedorn an den Ausschuss. Eine Klage sei dem Justizministerium bereits zugestellt worden. Und durch 4 inzwischen eingeholte Gutachten sei deutlich geworden, dass das Prozessrisiko für die Bundesregierung erheblich sei. Dabei geht es um die Frage, ob die damalige Deckelung der Versicherungssumme der EU-Richtlinie entspricht. Entgegen der Erwartung des Gesetzgebers, heißt es in dem Brief, reiche der Schutz nicht aus. Das sei geeignet, das Vertrauen von Bürgerinnen und Bürgern ins geltende Recht zu erschüttern und erfordere schnelles, unbürokratisches Handeln. Für den FDP-Haushälter Otto Fricke belegt der Text frühere Vorwürfe.
Die Bundesregierung hat erkennbar gewusst, dass bei ihrer damaligen gesetzlichen Regelung der Haftungsrahmen nicht stimmt. Anders ist auch nicht erklärbar, dass man innerhalb kürzester Zeit 4 Gutachten finden, die das im Nachhinein bestätigen. Und das zeigt ganz genau, dass man gehofft hat, es wird schon gut gehen, es wird schon keiner der Reisenden auf seinem Geld sitzen bleiben. Und das musste man jetzt leider lösen, indem der Steuerzahler einspringt.
Wie es für betroffene Kunden genau weitergeht, klärt derzeit eine Arbeitsgruppe im Justizministerium. Sie müssen jetzt schon ihre Ansprüche bei Versicherer und Insolvenzverwalter anmelden. Für die staatlichen Ausgleichszahlungen sollen Betroffene dann Belege hochladen können, die automatisiert verarbeitet werden. Nach dem Schreiben steht der Vertrag mit den beteiligten Firmen vor dem Abschluss.
Gudula Geuter war das. Condor, der Ferienflieger, war mit dem Mutterkonzern Thomas Cook abgerutscht und war nur durch Staatshilfen durch den Winter gekommen. Jetzt soll es einen neuen Besitzer geben, Frank Angermund dazu.
Die Eigentümerin der Fluggesellschaft LOT, die polnische Aviation Group PGL, wird den Ferienflieger Condor übernehmen. Das erklärten beide Unternehmen in Frankfurt. Condor-Chef Teckentrupp sagte, durch den Zusammenschluss entstehe ein führender europäischer Luftfahrtkonzern mit großen Wachstumszielen. Zur exakten Höhe des Kaufpreises schweigen die Beteiligten. Die PGL hat sich verbürgt, im April den Überbrückungskredit der deutschen Bundesregierung und des Landes Hessen in Höhe von 380 Millionen Euro zurückzuzahlen. Im März muss die Gläubigerversammlung den Plänen noch zustimmen. Die Condor wird trotz der Übernahme als Marke bestehen bleiben. Das Management und die Mitarbeiter des Ferienfliegers sollen übernommen werden. Im Vorfeld hatte sich die Condor mit den Gewerkschaften geeinigt, dass 150 Flugbegleiter weniger eingesetzt werden.
Frank Angermund war das. Die IG Metall hat heute ihre Vorstellungen fürs neue Tarifjahr bekannt gemacht. Und mit Blick auf die schwierige Branchenlage soll auf ehrgeizige Tarifprojekte wie etwa die 28-Stunden-Woche beim letzten Mal verzichtet werden, wenn denn die Arbeitgeber mitspielen. Lars Hofmann dazu.
IG Metall-Chef Jörg Hofmann ist alarmiert. Er befürchtet, Hunderttausende von Arbeitsplätzen könnten in der Metall- und Elektroindustrie verloren gehen. Die aktuelle Krise der Branche, die zunehmende Digitalisierung und gerade in der Autoindustrie der Wandel hin zur Elektromobilität, all das stelle viele Unternehmen vor große Fragen.
Leider ist die Antwort vieler Unternehmen, die wir gerade im Moment erleben, die Abrissbirne. Statt Strategien für die Zukunft zu entwickeln, greifen so viele wieder einmal zu genau den Maßnahmen, die noch nie nachhaltigen Erfolg gebracht haben. Personalabbau, Einstellung der Produktion und Verlagerung. Kahlschlag ist aber keine Strategie.
Deshalb will die IG Metall ungewöhnliche Wege gehen. In der anstehenden Tarifrunde soll es keine konkrete Lohnforderung geben. Vielmehr gehe es darum, Arbeitsplätze langfristig zu sichern und die Beschäftigten, wo nötig, weiterzubilden. Viele Hersteller wie Daimler, Audi und Opel oder auch Zulieferer wie Continental und Bosch haben in den letzten Wochen schon angekündigt, tausende Stellen abbauen zu wollen. Und allein in der Autoindustrie haben in den letzten 6 Monaten schon 30.000 Leiharbeiter ihren Job verloren, sagt Gewerkschaftschef Jörg Hofmann.
Wir fordern, dass die Arbeitgeber endlich absehen von einseitigen Ankündigungen von Personalabbau, Standortschließungen, Umstrukturierungen. Und wir bieten an, in der Zeit vor dem Ende der Friedenspflicht zu konstruktiven Verhandlungen zum Ergebnis zu kommen.
Wenn die Arbeitgeber sich darauf einlassen, dann könnte es anders als sonst, noch im März oder April eine Einigung geben, ohne Streiks.
Lars Hofmann war das. Der Bayer-Konzern könnte mit einem blauen Auge, wenn man eine Milliardensumme so nennen kann, mit einem blauen Auge aus den Klagen um Gesundheitsschäden durch den Unkrautvernichter Wirkstoff Glyphosat herauskommen. Zehntausende davon sind in den USA anhänglich. Möglich, dass die nun in einem Verfahren gebündelt, in einem Vergleich gebündelt und dann alle gemeinsam entschieden werden könnten. Peter Mücke.
Die Anzeichen verdichten sich, dass der Leverkusener Konzern den Glyphosat-Streit in den USA mit einem milliardenschweren Vergleich beilegen könnte. Bereits in der vergangenen Woche hatte der von Bayer als Mediator engagierte Staranwalt Feinberg gesagt, er sei verhalten optimistisch, dass es binnen eines Monats zu einer Einigung komme. Jetzt beruft sich die Finanzagentur Bloomberg auf einige Anwälte von Klägern. Demnach hätten Bayer-Anwälte zugesagt, dass das Unternehmen 8 Milliarden Dollar für die aktuellen Fälle und weitere 2 Milliarden für künftige Klagen beiseite lege. Diese Zahlen könnten sich im Laufe der Gespräche aber noch ändern. Bayer selbst wollte sich zu den Meldungen nicht äußern. Über die Zahl der Glyphosat-Klagen gegen Bayer gibt es unterschiedliche Aussagen. Mediator Feinberg hatte zuletzt von 75.000 bis 85.000 oder sogar mehr gesprochen. Der Bayer-Konzern spricht von deutlich unter 50.000 Klagen, die dem Unternehmen bislang zugestellt wurden. Mit dem Kauf des US-Saatgutriesen Monsanto hatte sich Bayer 2018 immense Rechtsrisiken ins Haus geholt. Die ersten drei Prozesse wegen angeblich krebserregender Monsanto-Unkrautvernichtungsmittel mit dem Wirkstoff Glyphosat hatte der Leverkusener Konzern in den USA verloren und hohe Schadenersatzurteile kassiert. Bayer hat die Schuldsprüche jedoch angefochten und erhielt zuletzt Unterstützung von der US-Umweltbehörde EPA, die das Pflanzengift als nicht krebserregend einstuft.
Peter Mücke war das. Bayer nehmen wir mit in den Frankfurter Börsensaal zu Claudia Werle. Frau Werle, wie reagierte der Kurs?
Naja, 10 Milliarden US-Dollar, das ist immens viel Geld, aber das ist ja eben angesprochen worden, das ist weniger als gedacht und so ist es auch zu erklären, dass Bayer-Aktien 1,5% im Plus sind. Zeitweise war das Plus sogar deutlich höher. Eine Einigung in diesen vielfältigen Rechtsstreitigkeiten, das wäre ja so eine Art Befreiungsschlag für Bayer und verringert einfach die Unsicherheit zumindest in den USA enorm.
Der Börsentag als Ganzes oder nehmen wir gleich die Woche mit ihren Rekordjagden, das war schon außergewöhnlich.
Ja, das kann man so sagen. Der DAX hat ja immer wieder Anlauf genommen auf ein neues Rekordhoch. Diese Woche ist er dann bis auf 13.640 Punkte gestiegen, hat also fast auf den Tag genau sein altes Hoch von vor 2 Jahren eingestellt. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Zum einen die Geldschwemme der Europäischen Zentralbank, die niedrigen Zinsen, das alles macht Aktien ziemlich attraktiv. Aber dennoch, so von großer Begeisterung ist hier im Börsensaal nichts zu spüren. Wir haben es ja in dieser Woche vom Weltwirtschaftsforum in Davos gehört. US-Präsident Trump hat zwar ein erstes Abkommen mit den Chinesen unterzeichnet, will aber jetzt, so scheint es, die Europäer ins Visier nehmen. Er spricht von Zöllen auf Autos, die vor allem Hersteller wie Daimler, wie BMW, wie VW treffen würden. Das sind ja alles Unternehmen, die auch im DAX gelistet sind. Man muss auch mal abwarten, wie es jetzt in Sachen Coronavirus weitergehen wird. Eine Ausbreitung hätte große Auswirkungen. Aber immerhin heute, wenn man nur den heutigen Tag sieht, der DAX deutlich im Plus, plus 1,3%. Der DAX jetzt bei 13.564 Punkten.
Ja, die Sorge um die Ausbreitung des Coronavirus, die haben Sie erwähnt, das schlägt sich auch an der Börse nieder.
Das schlägt sich an der Börse wieder. Wir hatten das Ganze ja schon einmal gehabt, vor fast 20 Jahren. Da ging es um SARS. So ein Virus schafft einfach Unsicherheit. Man weiß nicht genau, wie wird es weitergehen. Fluggesellschaften beispielsweise sind in besonderer Weise von der Ausbreitung eines solchen Virus betroffen. Da werden Flüge eingestellt, bestimmte Ziele werden einfach nicht mehr angeflogen. So wundert es auch wenig, wenn Lufthansa-Aktien in dieser Woche verloren haben. Aktuell sehen wir ein Plus von 0,4%. Ich denke, da spielen auch andere Dinge eine Rolle. Es geht ja auch bei der Lufthansa beispielsweise. Wie geht es jetzt in Sachen Streitigkeiten mit dem Kabinenpersonal weiter? Wir haben in dieser Woche gehört, die Lufthansa will sich von Teilen der Techniksparte trennen, will sich neu aufstellen. Also solche Bestrebungen, die werden hier an der Börse auch mit großem Interesse verfolgt.
Und was in dieser Sendung am Anfang stand, die Deutsche Bank, die Sigmar Gabriel für den Aufsichtsrat gewinnen will. Was hält die Börse denn da?
Naja, der frühere SPD-Chef, der ehemalige Wirtschaftsminister, ist ja jemand, der die Deutsche Bank früher scharf kritisiert hat, der nicht aus der Bankenbranche kommt. Er ist aber auch jemand, der sich auf der politischen Bühne sehr gut auskennt, der national, der international stark vernetzt ist, der möglicherweise auch auf ganz andere Dinge schaut als jemand, der der jetzt direkt aus der Branche kommt. Hier im Handelssaal gibt es geteilte Meinungen. Aktien der Deutschen Bank jedenfalls sind deutlich im Plus. Ein Plus von fast 2% sehen wir aktuell. Einen großen Verlierer möchte ich noch kurz ansprechen. Das ist Continental. Wir haben es ja auch vorhin gehört. Der rasante Wandel in der Autobranche, der macht viele Veränderungen notwendig. Ich habe es ja vorhin auch angesprochen, möglicherweise wird sich der amerikanische Präsident jetzt die Autobranche vornehmen. Ja, und da hängen nicht nur die Hersteller mit im Boot, sondern eben auch die Zulieferer.
Was macht unter all dem der Euro zum Wochenbeginn?
Der hat zuletzt deutlich nachgegeben, kostet jetzt 1,1027 Dollar. Die Umlaufrendite ist gesunken von -0,3 auf -0,33% und der Preis für die Feinunze Gold steigt auf 1.572,76 Dollar.
Und das war Claudia Wehrle mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende, gleich nach den Nachrichten. Kultur heute, dann mit Karin Fischer am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.